Jeder von euch kennt doch sicher den Moment, wenn ihr in der Früh aufwacht und daran denkt, wie im Jahr 587 vor Christus die Babylonier Jerusalem eingenommen und den Tempel zerstört haben. Ja? Kennt ihr das? Ja? Niemand? Nein? Ja, ich auch nicht. Für uns ist es überhaupt kein Thema. Ja, manche von uns wissen vielleicht überhaupt nicht, dass Israel mal von Babylon erobert wurde und im Exil war oder was das überhaupt heißt. Aber für die biblischen Autoren ist das Thema total zentral. Es zieht sich durch die ganze Bibel. Wir befinden uns, wie eingangs schon angekündigt, in einer Predigtserie, in der wir uns verschiedene Motive oder Themen anschauen, die sich durch die ganze Bibel ziehen. Und es sind bewusst Themen, mit denen wir moderne westliche 21. Jahrhundert Menschen eher weniger anfangen können. Wir haben angefangen mit dem Tempel, dem Ort der Gegenwart Gottes. Letzten Sonntag ging es dann um das Gesetz und heute soll es um das Exil gehen. Exil, was bedeutet das überhaupt? Das Wort verwenden wir, glaube ich, nicht so häufig in unserem Alltag. Im Exil zu sein heißt, dass man sein Heimatland verlassen musste und in der Fremde lebt, weg von zu Hause. Und damit wollen wir direkt einsteigen in die biblische Geschichte. Wir lesen auf den ersten Seiten der Bibel von zwei Menschen, einem Mann und einer Frau. Und sie leben in diesem wundervollen Garten. Gott hat diesen Ort geschaffen, damit die Menschen und er Gemeinschaft haben können. Er hat ihn wunderbar eingerichtet. Es gibt Wasser, es gibt Bäume, die einfach nur schön sind. Es gibt Bäume, die Früchte tragen. Es gibt Tiere, es ist wunderbar. Und der Mensch soll diesen Garten bebauen und bewahren. Diesen Ort voller Leben. Das ist doch schön. Und Gott gibt ihm ein Gebot. Er sagt, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Von allen. Nur von einem einzigen Baum. Von dem darfst du nicht essen. Und warum? Weil Gott dir etwas vorenthält und es nicht gut meint mit dir. Das sagt zumindest die Schlange. Nein, Gott sagt, iss nicht von diesem Baum, denn sonst musst du sterben. Und ich will nicht, dass du stirbst. Genauso wie bei einem Kind, das unbedingt die Vogelbeeren vom Strauch probieren will. Und der Vater sagt, nee, lieber nicht. Gottes Motivation hinter seinem Gebot ist, dass die Menschen Leben haben. Darum ging es letzte Woche beim Thema Gesetz. Aber, und so beginnt das Drama der Bibel, die Menschen tun genau das, was sie nicht tun sollen. Sie nehmen diese Frucht für sich selbst. Sie hören auf, Gott zu vertrauen und glauben der Schlange, die sie verführt. Als Leser schlagen wir die Hände über dem Kopf zusammen und denken uns, Gott hat doch gesagt, an dem Tag, an dem ihr davon esst, müsst ihr sterben. Und was passiert? Sobald sie die Frucht gegessen haben, fallen sie tot um. Nein, stimmt nicht. Sobald sie die Frucht gegessen haben, müssen sie den Garten verlassen. Was ist letztlich die Folge ihres Handels? In Genesis 3 heißt es, und der Herr, Gott, schickte den Menschen aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern, das sind so Engelwesen, und ein loderndes Flammenschwert, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Die Folge ist Exil. Die Menschen müssen Eden verlassen. Sie sterben nicht auf der Stelle, aber sie verlieren den Zugang zum Baum des Lebens, zu Gottes lebensbringender Gegenwart. Aber dieses Exil ist nicht nur ein Ortswechsel. Gott hatte mit seiner Ankündigung schon recht. An dem Tag, an dem die Menschen von der Frucht essen, sterben sie einen geistlichen Tod. Sie verlieren die Beziehung und die Gemeinschaft Gottes. Aber zurück zur Geschichte. Es geht weiter. Die Menschen kriegen Kinder, unter anderem die Brüder Kain und Abel. Und beide bringen Gott ein Opfer dar. Aber Gott nimmt nur Abels Opfer wohlwollend an Und Kain wird deswegen ziemlich sauer auf seinen Bruder. Und Gott spricht ihn darauf an und sagt, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Kain hat hier seinen Schlangenmoment, ja, wie seine Mutter vor ihm. Hört er auf Gott, der ihn warnt vor den Folgen seiner Handlung, oder hört er auf die Sünde? Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Kain erschlägt seinen Bruder und auch für ihn heißt die Konsequenz Exil. So heißt es im Vers 16, so ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, das heißt übrigens Land der Heimatlosigkeit, östlich von Eden. Kain herrscht nicht über die Sünde, sondern die Sünde beherrscht ihn. Und dieser Zustand gilt seitdem für uns alle. Jeder Mensch ist unter der Sünde gefangen, wir alle. Warum? Weil wir in eine gefallene Welt hineingeboren werden, die von unvollkommenen und von ungerechten Strukturen und Systemen geprägt ist. Weil wir in einer Welt leben, in der uns Schlimmes angetan wird und in der wir anderen Schlimmes antun. In dieser Welt sind wir gefangen. Wir sind Teil davon, Teil dieses Systems der Sünde. Und wir sind selbst nicht mächtig genug, um diesen Unterdrücker zu überwinden. Wir brauchen ein Eingreifen Gottes. Gott muss uns Menschen aus diesem Exil retten, muss uns erlösen aus dieser Gefangenschaft unter der Sünde. Das ist das erste große Exil in der biblischen Geschichte. Das ist ganz wichtig. Alle Menschen leben in einem Exil von Gott. Alle Menschen leben unter fremder Herrschaft. Und nur Gott kann hier helfen. Und das tut er. Als Antwort auf dieses Exil, als Mechanismus für die Befreiung aus der Hand der Sünde, dafür ruft Gott einen Mann, Abraham. Und er ruft ihn aus seinem Heimatland heraus. Nicht irgendein Land, es ist nicht Kasachstan oder Namibia oder Slowenien. Nein, es ist Babylon. Und schon hier sehen wir einen ersten Hinweis auf die Geschichte Israels. Rettung heißt, Gott ruft Menschen aus Babylon heraus. Weil Babylon ist später das Land, wo Israel im Exil ist. Gott ruft also Abraham und gibt ihm das Versprechen, durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Du bist mein Rettungsplan, die Menschen wieder aus ihrem Exil und ihrer Gefangenschaft herauszuholen. Und Gott gibt den Nachkommen Abrahams ein Land, in dem sie leben können. Dort will Gott sein Projekt Eden weiterführen. Und es scheint tatsächlich zu funktionieren. Wenn wir ein bisschen später weiterlesen, unter König David und seinem Sohn Salomo blüht dieses Land auf. Es gibt einen Tempel, in dem Gott wohnt, wo die Israeliten ihn anbeten können. Gott hat Gemeinschaft mit seinem Volk. Das Land ist fruchtbar. Jeder hat genug. Ja, jeder kann unter seinem eigenen Feigenbaum sitzen. Es ist fast wie Eden auf Erden. Ah, wir sind so nah dran. Aber nach und nach wendet sich Israel von Gott ab. Salomo und die nachfolgenden Könige fangen an, andere Götter anzubeten. Ungerechtigkeit macht sich breit im Land. Den Armen geht es schlecht, die Benachteiligten werden übergangen. Israel wirft seine Bestimmung als Gottes Volk weg und geht seinen eigenen Weg. Es passiert das Gleiche wie damals bei Adam und Eva im Garten. Die ganze Geschichte wiederholt sich. Immer wieder treten Propheten auf. Das sind Menschen, die in Gottes Namen sprechen und erinnern das Volk, teilweise mit richtig scharfen Worten, an den Bund, den sie eigentlich mit Gott geschlossen haben. Und sie warnen das Volk vor den Konsequenzen, die diese Untreue nach sich zieht, vor dem Gericht Gottes. Hey, Gott wird sich von euch abwenden, wenn ihr so weitermacht. Aber für jeden Propheten Gottes gibt es 5 andere, die sagen, ah, kein Problem, macht euch keine Sorgen, Gott ist mit uns, alles gut. Aber dann passiert es. Erst durch Assyrien im Norden und schließlich durch Babylon im Süden. 597 vor Christus nimmt König Nebukadnezar Jerusalem ein. 10 Jahre später fällt er erneut in die Stadt ein und zerstört diesmal den Tempel bis auf die Grundmauern. Der Tempel, das kulturelle, politische, religiöse Zentrum des ganzen Volkes, das Zuhause Gottes. Es konnte nichts Schlimmeres geben. Es gibt nichts, mit dem man das heutzutage vergleichen kann. Einen Teil der Bevölkerung verschleppt er nach Babylon, der Rest bleibt in einem zerstörten Staat zurück. Das babylonische Exil beginnt. Und diese Zeit ist brandmarkend für die Israeliten. In einigen Texten kommt diese Trauer, diese Verzweiflung raus. Zum Beispiel in Psalm 137. Da heißt es, an den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion, also an Jerusalem, dachten. An die Weiden dort hängten wir unsere Zittern. Die, die uns gefangen hielten, forderten von uns, eines unserer Lieder zu singen. Unsere Peiniger verlangten von uns, fröhlich zu sein. Singt uns eins eurer Zionslieder. Doch wie könnten wir ein Lied für den Herrn auf fremdem Boden singen? Was ist nur geschehen? Wie konnte das passieren? Ihr müsst euch vorstellen, welche Fragen den Israeliten gekommen sein müssen. Ist Gott wirklich so mächtig, wie er sagt? War vielleicht Marduk, der Gott der Babylonier, nicht doch stärker? Aber Moment, erinnert ihr euch an diesen seltsamen Typen, Jeremia? Ja, stimmt, meine Eltern haben mir ab und zu von ihm erzählt, ein richtig komischer Typ. Aber er hat gesagt, dass wir jetzt hier in Babylon sitzen, das ist die Folge unserer Untreue gegenüber Gott. Unsere Könige und wir alle als Stamm Juda haben in den letzten Jahrzehnten echt nicht nach der Tora gelebt. Wir alle haben gesündigt gegen Gott. Es scheint so, als ob Gott uns den Rücken zugekehrt hat und uns unserem Schicksal überlassen hat. Das Schicksal, das die Menschheit von Anfang an betroffen hat, nämlich das Getrenntsein von Gott, diese Konsequenz hat jetzt auch das auserwählte Volk getroffen. Der Prophet Jeremia sagte zum Volk Israel, der Herr warnte euch, dient nicht anderen Göttern, macht euch keine Götzenfiguren und verehrt sie nicht, sonst fordert ihr meinen Zorn heraus und ich bringe Unheil über euch. Aber ihr habt alle meine Worte in den Wind geschlagen. Das sage ich euch, mit eurem Götzendienst habt ihr meinen Zorn heraufbeschworen und euch selbst damit geschadet. So spricht der Herr, der allmächtige Gott, weil ihr nicht auf mich gehört habt, rufe ich alle Völker aus dem Norden herbei, auch meinen Diener Nebukadnezar, den König von Babylonien. Sie werden euch und alle eure Nachbarvölker überfallen. Über euch alle habe ich, der Herr, mein Urteil gesprochen. Eure Länder werden zerstört und für immer zur Einöde gemacht. Euer ganzes Land wird zu einem Trümmerfeld, zu einer unbewohnten Wüste. 70 Jahre lang werdet ihr und eure Nachbarvölker dem König von Babylonien unterworfen sein. Aber nach den 70 Jahren ziehe ich den König von Babylonien und sein Volk zur Rechenschaft. Dann werde ich ihr Land für immer zerstören. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. Erstmal ziemlich düstere Aussichten. Aber im gleichen Atemzug sieht man, nicht alle Hoffnung ist verloren. Nicht alle Hoffnung ist verloren. Gott hat durch seinen Propheten nicht nur das Gericht vorausgesagt, sondern er hat auch versprochen, dass er sein Volk nicht für immer im Exil lassen wird. Eines Tages wird er ihnen diese Sünden vergeben. Er wird zu ihnen zurückkehren, er wird den Bund wieder aufrichten und Israel von seinen Besatzungsmächten befreien. Wir haben es vorher in der Lesung gehört, auch bei Jesaja. Habt keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei euch, wohin ihr auch vertrieben wurdet. Ich werde mein Volk wieder sammeln. Diese Hoffnung bleibt. Nach ungefähr 70 Jahren in Babylon kommen tatsächlich einige der verschleppten Israeliten wieder zurück nach Jerusalem. Die Geschichte können wir in Esra und Nehemia nachlesen. Aber diese Rückkehr ist alles andere als glorreich. Und es bleibt das Gefühl bestehen, das Exil ist nicht vorbei. Es vergehen viele Jahre, ja sogar Jahrhunderte, aber das Exil hört nie ganz auf. Lasst mich euch zwei Anzeichen dafür geben. Wir haben bei der ersten Predigt dieser Serie schon gehört, dass Gottes Gegenwart nicht wieder in den Tempel zurückgekehrt ist, in den zweiten. Das Gebäude war zwar wieder aufgerichtet, die Opfer finden statt, aber Gott ist nicht eingezogen. Und es herrschen immer noch feindliche Mächte über das Land. Gott scheint Israels Sünde noch nicht vergeben zu haben. Seid ihr noch dabei? Sehr schön. Also, was bisher geschah? Wir haben angefangen bei den ersten Menschen. Es waren die perfekten Startbedingungen. Sie wurden als Priester und Könige in die Welt gesetzt, um dieses Projekt Eden von Gott voranzubringen. Aber sie haben sich gegen Gott gestellt und sich beherrschen lassen von dem, über das sie eigentlich herrschen sollten. Denkt an die Geschichte von Kain. Und diese Rebellion, wenn man so will, führt zu einer Welt von Gewalt und Zerstörung, von kaputten Beziehungen und von Ausbeutung. Aber Gott hält an seinem Plan mit den Menschen fest und beschließt, das ganze Projekt Eden wieder auf Kurs zu bringen. Nämlich durch Abraham und Israel. Aber bei Israel wiederholt sich genau das gleiche Muster. Auch sie werden Gott untreu und verspielen ihre Berufung. Gott verlässt sie und übergibt sie in die Hand der Babylonier. Der Tempel wird zerstört, Israel muss ins Exil. Das ganze Projekt Eden scheint gescheitert. Der ursprüngliche Plan fehlgeschlagen und sogar Israel, die das Gesetz hatten, die in Gottes Gegenwart leben durften, sogar Israel hat versagt. Die ganze Situation scheint verloren. Und die Frage jetzt lautet, wie kommen wir da wieder raus? Das Ganze ist richtig festgefahren. Und jetzt wird's richtig spannend. Ihr erinnert euch an die Lesung von vorhin aus dem Lukas-Evangelium. In einer kleinen Synagoge in Nazareth liest ein Rabbi aus der Schriftrolle von Jesaja vor. Er liest einen Text vor, der genau diese Hoffnung der Wiederherstellung beinhaltet. Und nachdem er vorgelesen hat, setzt er sich und alle Augen schauen gebannt auf ihn. Und er sagt, es ist soweit. Gott löst heute sein Versprechen ein. Und seine Botschaft war, das Reich Gottes ist angekommen. Jesus geht umher und verkündet die Botschaft, dass Gottes Herrschaft beginnt, hier und jetzt. Und damit verbunden die Vergebung der Sünden und das Ende des Exils. Endlich. Endlich. Wir sehen es an Aussagen von Jesus, wenn er sagt, ich bin zu den verlorenen Schafen Israels gesandt. Wir sehen es in den Gleichnissen von Jesus, wenn er über einen Hausherrn oder einen Weinbergbesitzer spricht, der nach langer Zeit wieder zurückkommt zu seinem Volk. Wir sehen es in der Eröffnung des Markus-Evangeliums, der Bezug nimmt auf Jesaja und schreibt, hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Das heißt, Gott kommt zurück nach Jerusalem. Wir sehen es, wenn Jesus den Menschen ihre Sünden vergibt, sie befreit von den dunklen Mächten, die sie gefangen halten, sie heilt. Wir sehen es, wenn Jesus über sich als den Tempel spricht, der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Jesus bringt das Gnadenjahr des Herrn, das Jahr, in dem Gott die Sünden vergibt und die Menschen aus dem Exil zurückholt, sie freikauft aus der Gefangenschaft der Sünde. Gott kümmert sich nicht nur um das Exil von Israel, sondern in Jesus kommt die Antwort auf das Grundproblem. Durch seinen Tod versöhnt Jesus uns mit Gott. Er geht für uns ins Exil, in den Tod. Er, der als einziger das Exil nicht verdient hätte. Der einzig treue Israelit. Der einzig gehorsame Adam. Aber damit macht er uns den Weg frei zurück. Zurück in Gottes Gegenwart, zurück in unsere Berufung als Menschen. Durch ihn zeigt sich Gottes Gerechtigkeit. Durch ihn zeigt sich, dass Gott seine Zusagen, die er Abraham und Israel gegeben hat, erfüllt. Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Er hat die Menschen nicht aufgegeben, sondern ist selbst in dieses Exil von uns Menschen gekommen, um uns Rettung zu bringen. Das ist die Geschichte, in der wir leben. Das ist die Geschichte, an der wir teilhaben. Wir haben von Jesus die Rolle übertragen bekommen, selbst Menschen zu werden, die anderen den Weg aus dem Exil zeigen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: Gott hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Die letzte Frage, die bestehen bleibt: Leben wir noch im Exil oder nicht? Ich glaube, beides. Wir leben noch in dieser gefallenen Welt. Unsere Körper altern, werden krank, wir werden irgendwann sterben. Wir sündigen immer noch, sind vielleicht immer noch in einer Abhängigkeit gefangen oder erfahren Rückschläge. Wir erfahren vielleicht Widerstand und Verachtung für unseren Glauben. Diesbezüglich leben wir immer noch im Exil. Und gleichzeitig hat die neue Schöpfung schon begonnen. Jesus ist schon auferstanden als Erster, auf den viele folgen werden. Wir erleben Heilung. Gottes Reich ist da. Jesus regiert schon jetzt. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, sagt er. Wir sind gerechtfertigt. Uns sind unsere Sünden vergeben, weil wir in Christus sind. Und Gott wohnt schon jetzt unter uns. In dieser Spannung leben wir. Im schon jetzt, aber eben noch nicht ganz. Wir leben in der Erwartung, dass Gott das zu Ende bringt, was er in Jesus begonnen hat. Und in dieser Zwischenzeit leben wir als erlöste Sünder, als Botschafter von Gottes Versöhnung, als Friedensbringer und Diener der Ärmsten. Wir leben die kommende Welt schon im Hier und Jetzt, weil wir wissen, Gott bringt seinen Plan zur Vollendung. Amen.